Die 80er, der Musikpodcast.
Oh je, Bandsalat. Ja,
wenn es schlecht lief.
Genau. Hoffentlich nicht.
Und zwar beim Lieblingssong, selbstverständlich. Ne? Die gute alte Tonkassette.
Ja, wir haben sie alle geliebt. Ja. Ich auch. Wir reden über das Thema Mixtape. Mhm. Also Kassetten aufnehmen, Songs bestimmte, Reihenfolge, verschiedene Anlässe. Typische 80er, oder?
Das ist, glaube ich, schon typisch 80er, ja. Diese Doppelkassettendecks und dieser ganze Kram, den es damals gab. Und dass man da was verschenkt hat, liebevoll gestaltet mit einem tollen Cover. Also
an Freunde oder an Leute, in die man verknallt war.
Ja, genau. Ein wunderbares Ding.
Und wir haben Mixtapes mitgebracht.
Ja, genau.
Jeder zwei und immer im Schnelldurchlauf.
Ja, also wir haben jetzt dieses Mal nicht Einzeltitel mitgebracht, sondern wir haben Mixtapes mitgebracht, die wir, ich habe keine Kassetten mehr, ich habe so aus der Erinnerung zusammengeklaubt, was ich mir da zusammengestellt habe und das zusammengemischt. Ja, es ist die technischen Möglichkeiten bei mir zu Hause, es musste ja im Homeoffice passieren, waren immer noch nicht viel besser als damals oder naja, schon ein bisschen. Aber deshalb, ich habe mal einen zusammengemixt, den ich mir damals aus der Erinnerung heraus für längere Autofahrten zusammengeschraubt hatte. Ging es bei mir bei Autofahrten zu.
Da hat es aber ordentlich gegroovt, mit ganz vielen Bläsern.
Ja, logisch.
Ne? Muss mal gucken, was ich erkannt habe. Also Phil Collins von dem
It Don't Matter to Me.
Genau, von dem Hello Must Be Gone Album, das zweite Soloalbum. Genau. Dann war Al Jarreau, habe ich gehört.
Das war auch von Live in London.
Dann habe ich Mother's Finest, meine ich, erkannt zu haben.
Ja, das sind Irrläufer, ne? Wenn wir hier einen 80er-Podcast machen. Ist, glaube ich, 79. Aber der durfte bei mir, den Titel war nicht so begeistert, weil der damals immer in allen Discos lief. Ich weiß nicht warum. Also in den Discos, in denen ich war, lief der irgendwann immer noch mal und alles hat begeistert getanzt.
Ja, Mother's Finest ist ja auch super.
Ja, genau. Und das war die Live-Version natürlich, ja.
So, und dann noch? Und dann, ich meine, Cool and the Gang ganz am Anfang, oder?
Nee, das war George Benson.
Ah, George Benson, ja.
Give Me the Night.
Ah, ja, genau, richtig. Ja, ich habe
eine riesengroovige Nummer und ja.
Irgendeinen habe ich vergessen.
Die Blues Brothers.
Die Blues Brothers, ja genau, richtig.
Ja, ich war aber so einer von denen, die mehrfach in dem Film waren.
Quote war aber nicht so schlecht jetzt vom Hören her.
Na, war fantastisch. Also ich bin überrascht, also allen Respekt.
Mother's Finest ist super, das habe ich durch meine Onkels, die waren Mother's Finest Fans. Mhm. Und das war so ein tolles Beispiel, wie man Rock und Soul und Groove zusammenkriegt.
Und weißt du, was die Idee war bei dem Ding? Ich habe mir die alle aufgespielt, weil das waren alles so Dinger, wo ich gedacht habe, das sind alles so Titel, die würde ich unheimlich gern mal live spielen. Mhm. Und da würde ich gern mitspielen. Deshalb, bis auf Mother's Finest, wurde da auch immer irgendwo trompetet.
Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Bist ja ausgebildete
Trompetenspieler. Genau, und das ist jetzt, die It Don't Matter to Me war nicht live. Die anderen Titel waren, naja, George Benson auch nicht, aber die anderen waren Live-Versionen. Also ich habe wahnsinnig auf Live-Aufnahmen gestanden. Weil da war es ja in den 80ern noch ein bisschen anders als heute. Oder auch später in den 90ern fing das eigentlich so an, dass so die Auftritte oder die Konzerte, die Idee war, wir machen es so, wie es auf der CD ist. Und das Publikum rennt dahin, um es genau so zu hören, wie es man es von der CD kennt. Und da war, sagen wir mal, in der Zeit, Anfang der 80er, als ich auf Konzerten war, war die Idee noch ein bisschen anders. Da musste es eigentlich noch was Eigenes haben, wenn es live war.
Ne? Ja, ich verstehe. Ich bin da immer hin und her gerissen, wenn Künstler dann die Songs verschlimmbessern live, weil sie es partout anders machen wollen. Aber manchmal bin ich von den Live-Sachen dann überrascht, weil sie einfach anders, ja, aber trotzdem geil sind.
Ja, klar, manchmal ist es verschlimmer bei Bob Dylan, der spielt dann immer Blown in the Wind als Walzer.
Ich war mal auf einem Nena-Konzert in Hamburg und das war so die Phase, wo sie keinen Bock hatte, die Luftballons und nur geträumt und sowas zu spielen, hat das total verwurstet, damit es anders ist. Ich glaube, die hatte eine Reggae-Version oder sowas draus gemacht und alle so
mit Recht, ja, man ist ja den Leuten, die da viel Eintritt zahlen, auch irgendwie was schuldig.
Da ist es schon Play It Like on CD, so die Dings. Aber ich verstehe
zum Beispiel Eric Clapton, Just One Night, eine fantastische Platte. Und die ist komplett anders wie die Studioversion. Und so ist es, geht's mir halt auch hier. Also
Oder das Rattle and Hum Live-Album von U2.
Und dieses El Giro-Album Live in London, das ist wirklich ein Tipp, das muss man sich von vorne bis hinten einmal anhören. Ist mein Lieblingstrompeter drauf, Jerry Hay. Der spielt bei so vielen Aufnahmen, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Popmusik der Bläsersätze. Und das ist so ein tolles Album, das groovt derartig gut.
Und also das ist ja dein Autofahren-Mixtape jetzt gewesen? Ja, also was ist da die, gibt es da eine Dramaturgie innerhalb der Songs, wie die aufeinanderfolgen oder was ist die
eigentlich
Idee dahinter?
Nicht. Da ist es aufeinanderfolgen eigentlich war nicht der, heutzutage, wenn man Playlisten zusammenstellt, geht man ja in Intensitätswechsel rein. Ne? Man hat intensiver, weniger intensiv, dass man sich auch mal ausruhen kann. Das war nicht meine Idee. Ich konnte es durchweg intensiv haben.
Kommen wir dann später zu meiner Dramaturgie. Man nebenbei bemerkt, wie hast du denn damals die Tapes aufgenommen? Hattest du ein richtig cooles Tape-Deck irgendwie?
Nee, ich hatte zwei Tape-Decks und die hat man mit so einem Überspielkabel zusammengebastelt. Also ich hatte erst später im Studium ein Doppelkassettendeck.
Okay. Ja. Und da hast du dann die von Kassette zu Kassette kopiert oder?
Genau.
Von Platte oder wie?
Platte, man konnte ja mit so Überspielkabeln, konntest du entweder von Platte runterziehen und wenn du es dann umgestöpselt hast, von einem anderen Tape-Deck.
Ja, klar, mit so einem 5-Pol-Ding oder?
Genau, weil oft waren ja die Platten waren ja echt teuer, ne? Und da musste man ja schon ein bisschen gucken. Und damals hatte man ja noch, also das, ich meine, ich durfte ja erst ab 1986 Auto fahren, das ist ja normal, mit 18 darf man erst und das war jetzt zum Autofahren, das heißt, das war zwischen 86 und 90 irgendwann und da war natürlich, da hatte ich dann Auto, aber auch sonst nichts. Also für Platten war nicht mehr so viel Geld da und da hat man natürlich versucht, sich alles irgendwo zusammenzuklauben. Also sich Platten geliehen von Freunden, die sich eine gekauft haben oder jemand, der was auf einer Kassette hatte und man das auch haben wollte, hat man sich eben von Kassette auf Kassette überspielt.
Mhm. Unter Freunden ist das ja erlaubt gewesen und für den privaten Gebrauch.
Für den privaten Gebrauch war das erlaubt, weil man ja die GEMA-Gebühr in der Leerkassette
für die Leerkassetten, jawohl, so ist es. Das wissen viele Leute gar nicht mehr. Ich hatte in den 80ern, habe ich immer bei meinem Onkel, der hatte ein gutes Tape-Deck, der hatte so ein Sharp-Tape-Deck. Oder ich hab mein tolles erst mit meinem 18. Geburtstag mir selbst gekauft. Das war ein Onkyo TA-2570, das war ein 1000-Mark-Teil.
Wow.
Als Teenie hätte ich mir das noch nicht...
Das hat mein Auto gekostet.
Ja, echt? Ja. Ich konnte bei meinem Tape-Deck aber nicht fahren.
Ja gut, das stimmt. Obwohl es auch Räder hatte, es drehte sich was.
Okay. Kompaktkassette, 2021 ist im Frühjahr ja auch der Lou Ottens gestorben, der Erfinder der Kompaktkassette.
Ja, genau.
Ne?
Erfinder ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, er war der Leiter in der Abteilung.
Ja.
Das ist nämlich Philips in Holland. Da war der Abteilungsleiter in dieser Entwicklungsabteilung der Kassette. Und das
hat unser Leben auf jeden Fall verändert. Ich habe auch ein Mixtape mitgebracht, beziehungsweise zwei. Und eins davon hören wir mal. Das ist mein Jogging-Mixtape. Also ich jogge nach wie vor bis heute.
Du bist in den 80ern schon gejoggt?
Ja, bin ich. Ehrlich? Das nannte man auch schon Jogging und nicht Dauerlauf oder so. So alt bin ich auch noch nicht. auf dem Trimm-Dich-Fahrt. Nee, also ich hatte ein Iva Walk Walkman, mit dem man auch gut laufen konnte. Das hat dann diese Erschütterungen ausgehalten. Mit Dolby C, also ich war da der King in der Klasse. Und da habe ich mir Tapes gemacht, um halt so eine Stunde im Wald zu laufen oder 45 Minuten von einer Seite. Und das ist da im Schnelldurchlauf zum Beispiel, ich habe das auch rekonstruieren müssen, gelaufen. Mal gucken, ob du alles raushörst.
Oh nein.
Das war Journey mit Separate Ways. Jetzt muss ich überlegen, welche Reihenfolge ich das gemacht habe. Ich hatte Kim Wilde drin.
Kim Wilde habe ich erkannt.
Never Trust a Stranger. Mhm. Das war die Nachfolgesingle nach You Came. Dann war Manfred Mann's Earth Band mit dem großartigen Sänger Chris Thompson mit Runner.
Ne, passend. Das war 80er?
Das war 80er, ja. Das war 1984. War drin Sirius, der Opener vom Alan Parsons Project Album Eye in the Sky, der in Eye in the Sky übergeht. Wenn ich überlege, habe ich noch was vergessen?
Den zweiten Titel.
Moment, dann höre ich doch einfach nochmal rein. Es ist blöd, wenn man dann sich selber nicht mehr erinnern kann. Moment, ich gehe nochmal drauf. Ist alles live hier. Paul McCartney vom Flowers in the Dirt Album.
Ja.
Großartig.
Also Paul McCartney habe ich schon mal erkannt.
Ja. So. Okay. Aber du merkst die musikalische Richtung teilweise ein bisschen anders.
Elektronischer, klar.
Klar, aber das ist halt ich als Kind der 80er. Mhm. Aber schon, also auch Rocksachen drin. Die Idee ist, dass ich mich beim Laufen steigere und immer diese Motivation damit reinkriegen muss. Also die Geschwindigkeit und Intensität der Songs wird ein bisschen stärker. Mhm. Und zum Schluss dann Separate Ways von, wo so richtig dum, dum, bam, 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 ja, von Journey, da muss ich nochmal alles
der
geben.
Der Endspurt. Obwohl das natürlich beim Training, ich weiß gar nicht, ich glaube, da müsstest du normalerweise, wenn es nach sportlichen Gesichtspunkten geht, erstmal langsam anfangen, schneller werden, dann wieder langsamer werden, oder?
Ist mir doch egal.
Man soll sich auf eine Intensität halten. Ich glaube, heute müsste ich da viele Balladen einspielen, damit ich das machen kann.
Ja.
Aber ich habe in den 80ern bin nicht gejoggt.
Ja,
nein, das habe ich da. Also, wenn ich Sport getrieben habe, dann bin ich hinter irgendeinem Ball hergerannt. Also, so Joggen alleine, das war nicht meins. Das kommt, ist erst heute im Alter.
Ja, okay. Ja, also, aber das ist mir wichtig gewesen, dass da so die Motivationsschübe sich immer weiter steigern und dass dann so ein Rabadabadam-Song am Ende ist.
Aber was ja aber auch war, man hat sich ja in der Tat mit der Zusammenstellung von Musik beschäftigt.
Genau, das ist der Punkt.
Ja, also man hat ja sich Gedanken gemacht, was ist an welcher Stelle? Man hat ja nicht wahllos irgendwas hintereinander gemacht. Man hat sich ja teilweise vorher einen Plan gemacht, was man da drauf tut. Ne?
Ist das mir angefallen, was wir noch vergessen haben. David Bowie war auch noch drin.
Hey, ja, wie gesagt, ich habe
vieles Modern erkannt. Love von David Bowie, von dem Album, wo Let's Dance drauf ist. Mhm. Auch ganz, ganz klasse. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Man hat sich Gedanken darüber gemacht. Und ich frage mich heute immer so in Zeiten von Spotify und so, die jüngeren Leute, ne, können die da noch damit was anfangen? Mhm. Mit der Idee, mit dem Konzept, dass man Musik in einer bestimmten Reihenfolge hört? Ne? Und wir haben mal eine jüngere...
Das ist ja das Schöne, dass wir in unserem Haus des SWR auch junge Menschen haben, die Radio machen. Und es gibt ja einen Jugendsender. Ne?
Genau. Und die wunderbare Kollegin, Moderatorin Vanessa Kieninger von Das Ding, von unserem SWR-Jugendsender, die einen Ticken jünger ist als wir, die haben wir das mal gefragt.
Ich bin in der Generation groß geworden, wo wir diese Mixtapes auf CD gebrannt haben. Und dann wurden die so schön beschriftet mit Herzen oder mit so Summer Mix 1900 irgendwas und dann ging's los.
Also die gebrannte CD war das
Mixtape. War das eigentlich legal?
Genau, das, also zwei Schulen. Es gab diese.
Das ist immer vor Gericht, ist das super. Ja, es gibt da zwei Schulen, euer Ehren.
Auf der einen Seite gab es diese Audio-CD-Brenner, die im Prinzip funktioniert haben wie ein Tape-Deck, nur mit gebrannten CDs. Die, da war da auch sowas drauf, was die GEMA dann kassiert hat, pauschal für einen leeren Tonträger. Ja. Da war es legal. Aber auf Rohlingen für einen Computer, da waren die nicht abgeführt. Und da war es, naja, Grauzone.
Wobei, ich glaube, dass es war dann auch eine Zeit lang so, dass die CD-Deck-Hersteller versucht haben, es so zu machen, dass die CDs nicht erkannt haben, ne?
Das, das ist eine Reaktion auf dieses CD-Brennen gewesen. Die haben dann da so einen Kopierschutz eingebaut, ja, was den Nebeneffekt hatte, dass die CDs nicht mehr ganz nach dem Redbook-Standard, also nach dem technischen Standard der CDs hergestellt wurden und dann manchmal auch nicht mehr liefen. Also zum Beispiel im CD-Wechsler, wir erinnern uns, das gab es auch mal, und in Computern ja sowieso nicht. Das war aber umstritten und viele Leute hat es angepisst und dann haben die es irgendwann auch gelassen.
Ja, siehst du, da war das Tape-Deck doch besser, ne?
Ja, ja, aber da hast du halt Verlust gehabt, wenn du von Tape zu Tape kopiert hast.
Ich war aber nicht so ein Freak.
War es nicht so ein Freak?
Nein, das musste laut sein, dann war das schon okay.
Okay, nicht laut, aber nicht schön, aber laut.
Genau. Gut, heutzutage haben wir MP3 und so, ist auch Datenverlust letzten
Endes. Ne? Ja, und Streaming-Plattformen.
Ja, klar, nicht in hoher Qualitätstrieben, das darf man sich auch nichts vormachen. Naja,
nicht, wenn man...
Es gibt welche,
ja. Ja, wenn man viel dafür bezahlt. Ja. Also, aber das Mixtape findet da ja heute auf den Streaming-Plattformen statt. Also aus Mixtape wird die Playlist auf Spotify, Deezer, Amazon oder Apple Music. Aber ist das überhaupt noch ein Thema? Also eine Reihenfolge erstellen, auf eine bestimmte Reihenfolge bei diesen Sachen wie Spotify, denkst du?
Ich?
Ja.
Nee, bei Spotify ist es ja auch so, wenn du die zum nächsten Mal anhörst, kann es sein, dass sich die Reihenfolge ändert. Also da wird dann teilweise, das ist auch ein bisschen kompliziert und natürlich funktioniert das dann, die werden ja teilweise automatisch zusammengestellt.
Ja, du kannst ja auch eine Playlist machen.
Ja, ja, klar, du kannst ja auch eine Playlist machen, wenn du bezahlst, aber es gibt ja auch Zusammengestellte, die dann teilweise nach Algorithmen funktionieren, die dann Vorschläge machen. Es gibt aber auch bei Spotify mittlerweile editierte Playlisten von Musikredakteuren.
Genau. Ich habe mal die Vanessa von Das Ding gefragt, ob das überhaupt im Spotify-Zeitalter noch ein Thema für sie ist.
Playlists machen ist für mich wirklich nur noch interessant. Früher, als man irgendwie zusammen gefeiert hat, das war ja auch mal so, mit Menschen zusammen in einem Raum war und einfach tanzen wollte und dann jeder gesagt hat, boah, jetzt habe ich Lust auf Song A und nee, ich habe Lust auf Song B. Und dann hat man quasi zusammen so eine Playlist erstellt. Und da ist dann aber auch die Reihenfolge wirklich dezidiert sehr wichtig, weil da hat man eben diese Dramaturgie geschaffen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, drück drauf und spätestens, wenn du 2-3 Mal spulst, wird immer irgendwas kommen, was du trotzdem magst.
Ja gut, das war bei mir jetzt im Mixtape auch immer so, ne? Obwohl das, ja, klar. Also die Reihenfolge ist also immer noch entscheidend. Wobei, was heute dann nicht mehr entscheidend ist, ist, dass Künstler Alben machen.
Ja, stimmt, das wird immer weniger wichtig.
Das wird immer weniger wichtig. Es kommt auf Einzeltitel an. Wobei man natürlich auch sagen kann, das war natürlich früher auch ein cleveres Marketing, ne? Man hat irgendwie ein Album, da weiß man, da sind höchstens drei Singles drauf, der Rest ist Füllmaterial. Die haben ja dann teilweise jedes Jahr eins rausgebracht. Und man musste dann wegen 2, 3 Songs, die einem gefallen, ein ganzes Album kaufen und relativ viel Geld dafür ausgeben. Das Problem ist heute in der Tat nicht mehr so. Es geht nur noch nach Einzeltiteln. Aber naja, das ist natürlich auch, manche haben ja die Alben, also Alben haben ja manchmal auch eine eigene Qualität.
Insbesondere wenn es Konzeptalben sind, finde ich. Und
ja, gut, ja, klar.
Das ist ein Auslaufmodell, das ist schon klar. Ich bin da halt in den 70ern geprägt mit so Sachen wie Supertramp und Pink Floyd und sowas. Wo die Songs alle miteinander was zu tun haben und wo die, deswegen war bei meinem Mixtape am Anfang auch Sirius von Alan Parsons, der ist ja einer der großen Vertreter der Konzeptalben. Der hat ja fast jedes Album irgendwie einem Thema gewidmet und alle Songs haben sich daran orientiert. Das fand ich schon super und das in einer anderen Reihenfolge zu hören, ist totaler Quatsch.
Ja, wobei ich auch immer noch heute, ich bin ja auch Kunde bei einem großen Streaming-Anbieter und da mache ich mir schon auch noch meine eigenen Zusammenstellungen für bestimmte Sachen. Also ich bin da immer noch dabei.
Immer noch gerne, aber wir bleiben mal bei den Mixtapes.
Bei den früheren. Ich habe noch einen mitgebracht. Und zwar habe ich einen zusammengestellt, Das hattest du mir ja quasi als Auftrag gegeben. Ich möchte einen hören, mit dem du in Urlaub gefahren bist. Wir sind jetzt aber auch Ende der 80er Jahre, wie gesagt, ne? Das eine war fahren, das ist jetzt in Urlaub fahren. Ich bin damals mit meiner Freundin in Urlaub gefahren und habe ich dann natürlich versucht, ein Mixtape für die Urlaubsfahrt zusammenzustellen. Nicht schwer, ne?
Nee,
das war jetzt ja eine Hit-Zusammenstellung für die gemeinsame Fahrt mit meiner damaligen Freundin und wir haben beide gerne Rock gehört.
Okay, aber du hast das jetzt nicht widerwillig. Das sind alles Songs, die du auch magst, ja?
Ja, ich fand die super. Also ja, ich hätte ehrlich gesagt, ich habe es dann gestern im Homeoffice zusammengebastelt und habe dann gedacht, Mann,
gute Musik. Also
ich muss das nochmal machen. Also ich finde, also alle Songs hat man natürlich, ich habe sie schon tausendmal gehört. Ich finde aber alle immer noch, klar.
Alles, super. Ich gehe gerade mal durch. Ich habe mal mitgeschrieben, das hat es einfacher gemacht. Also erkannt habe ich die Talking Heads mit Road to Nowhere.
Das ist von hinten.
Genau, von hinten. Dann Melissa Etheridge, Bring Me Some Water, Sting genau. Von dem ersten Soloalbum.
Sting darf bei keinem Mixtape bei mir
natürlich nicht,
fehlen.
Natürlich nicht. Dann Brian Adams und Tina Turner, der Song fällt mir gerade nicht ein.
Tina Turner, Brian Adams mit It's Only Love.
Genau, darauf auf den Songtitel bin ich nicht gekommen. Also super Songs. Mhm. Kompliment an dich und deine damalige Freundin.
Ja, sie hätte es vielleicht manchmal etwas softer gerne gehabt. Mhm. Aber dafür hatte ich ja ein anderes Mixtape.
Ja, okay, ja. Das Love-Song-Mixtape.
Das war jetzt für die Urlaubsfahrt.
Genau.
Mit einem gebrechlichen Auto.
Okay.
Mit einem gebrechlichen Auto in den Campingurlaub nach Frankreich.
Okay, also nach Frankreich ging's. Und wie stellen wir uns die Landschaft vor? Also links und rechts?
Also wir sind nicht Autobahn gefahren durch Frankreich. Also mehr so Landstraße, weil die Autobahnen ja so teuer waren.
Die Peagen nicht bezahlen.
Die Peage wollte ich nicht bezahlen. Also sind wir lieber den Leuten durch die Dörfer gefahren, die sich bestimmt total gefreut haben.
Also du bist
war
selbst,
mir aber egal.
Du bist selbst gefahren.
Ja. Wenn ich fahre, lasse ich niemanden ans Steuer.
Okay, und ans Autoradio auch nicht.
doch, da war ich schon kompromissbereit. Da müssen wir beide Spaß haben. Aber das ist, es war wirklich, man ist natürlich heutzutage, würde man wesentlich größere Intensitätssprünge in so eine Playlist einbauen für mich. Also ich würde jetzt auch mal eine Ballade dazwischen, irgendwas Ruhigeres, um mal runterzukommen. Weil wenn man diese fünf Dinger jetzt heute hintereinander hört, ist schon intensiv. So wäre meine Meinung heute.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Einfluss deines eigenen Jobs, dass du ja auch für SWR1.
Ja, dass man natürlich versucht, dass man Lust hat, das Programm möglichst lange zu hören und nicht irgendwann sagt, oh, jetzt ist aber auch mal. Jetzt muss aber mal was passieren und klar müsste das ganz anders sein. Aber für mich war die Intensität und dass es hohe Intensität haben sollte und dass mir jeder Song irgendwie ans Herz geht und mich irgendwie zum, ja, zur, man ist ja auch jünger. Ich meine, damals war man 19. Da ist ja die Intensität, kann ja nicht hoch genug sein.
Mhm. Also wir senken die Intensität jetzt ein bisschen mit meinem Love Song 80er Mixtape, das eher balladenlastig ist.
Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich erkenne wieder nichts, weiß ich jetzt schon.
Okay.
Weil es wieder irgendwas Elektrisches. Na gut.
Mal gucken.
Time can erase the love we share.
Da bin ich aber mal gespannt, was du da rausgehört hast.
Joe Jackson habe ich am Schluss habe ich erkannt. Joe Jackson, ne?
Sehr schön, ja, mit Happy Ending.
Ja, genau das. Das die Platte habe ich auch sehr geliebt.
Die ist ja sehr bläserlastig. Ja, und
Chicago.
Ja, sehr gut. Hard Habit to Break, jawohl.
Kenne ich natürlich. The Day Before You Came, aber.
Genau.
So, und jetzt muss ich davor, habe ich schon wieder vergessen.
Dann war noch Toto, I Won't Hold You Back von dem Album 4, wo auch Africa drauf ist. Dann, das war ein bisschen schwerer, Mike and the Mechanics mit Paravignon. Das ist ein Track vom, ein Albumtrack vom ersten Mike and the Mechanics Album, wo auch Silent Running und All I Need Is a Miracle drauf ist. Und Tears for Fears hatten wir noch. Ah. Head Over Heels. Also alles Liebesballaden, die alle...
Gibt es Head Over Heels nicht auch von ABBA?
Head Over Heels gibt es auch von ABBA, ja.
Ja,
aber,
okay.
Aber das,
das ist ein anderer,
das ist ein anderer Song, okay. Das ist ein Tears for Fears Song. Und alle so ein bisschen mehr oder weniger melancholisch, ne? In der Stimmung, in der ich damals war. Also das kann ich jetzt ruhig sagen. Ich habe dieses Mixtape sozusagen nicht einer Person, in die ich verknallt war, gewidmet und zusammengestellt, sondern eher der Tatsache, dass ich immer unglücklich verliebt war und da niemand war. Und das spiegelt sich halt auch in den Songs wieder. Und ich habe das so ein bisschen genossen, mich da so ein bisschen drin zu suhlen. Mhm. Ja, das ist ja dann auch irgendwie was Musik dir geben kann. Hast du das auch gemacht?
Ja, eher in späteren Jahren so. Also ich war bei Musik war es eher so, was ein bisschen das Problem ist, was man hat, wenn man sich beruflich mit Musik auseinandersetzt, ist, dass das reine Zuhören und das emotionale Empfinden manchmal schwieriger wird. Da habe ich jetzt wieder mit Distanz mehr dazugelernt. Man analysiert sofort. Verstehst du? Also ich bin damals in dieser Zeit, da habe ich wahnsinnig viel geübt und auch viel Musik gemacht mit verschiedenen Formationen und so. Und immer wenn man was gehört hat, war man wahnsinnig, was sind das für Harmonien? Was passiert da im Hintergrund? Was spielt der Bass? Was spielt der Schlagzeug? Was spielt die Gitarre? Was spielen eventuell die Bläser? Was wird gesungen? Und so weiter. Man hat dann sehr genau und analytisch versucht zuzuhören. Und analytisch zuhören ist für Emotionalität nicht die beste Idee.
Okay, und kannst du das heute besser?
Heute kann ich das, heute kann ich das,
Dass du den Musikredakteur...
Mit dem Abstand, finde ich, gehen mir manchmal, ich bin also wesentlich dünnhäutiger geworden, gerade was so diese Balladen, die du jetzt da hast, dass die einen auch emotional packen.
Ah, das ist ja schön.
Ja, oder auch, dass so überhaupt Songs einen wieder so richtig emotional mitnehmen.
Ja, ich finde, das ist doch der Grund, warum man Musik hört.
Ja, ja, genau. Aber das, wie gesagt, wenn man professionell Musik macht, geht man anders daran.
Ja, aber ich kenne das auch so ein bisschen. Bin ja auch Musikredakteur und beschäftige mich manchmal analytisch damit. Aber diesen emotionalen Zugang, den kann man da in diesem Mixtape, in diesem ja unglücklich verliebt sein Love Song Mixtape in den 80ern gut nachvollziehen. Ja. Das sind halt so ultra traurige Sachen wie The Day Before You Came von ABBA mit drin. Ne?
Und es ist natürlich auch so, dass es natürlich mit einem wieder was macht, wenn man es wieder hört. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Zusammenstellung meiner Urlaubsfahrt mit meiner damaligen Freundin, das macht noch heute was mit mir.
Ja,
also
da bleiben die Emotionen in den Songs drin irgendwie.
Genau. Nee, sie werden über die Jahre dann stärker, weil man hat sie damals gar nicht so kapiert,
okay,
wie schön das war.
aber die Stimmung von Musik hören, das ist interessant. Ich habe mal einen Musikpsychologen gefragt nach Mixtapes, also eine Playlist zusammengestellt, Reihenfolge, eine feste. Wie sieht denn das eigentlich ein Fachmann? Und der kommt da so ein bisschen von der Motivation, warum wir eigentlich Musik hören.
Ein häufiger Erklärungsansatz, worum wir uns Musik zuwenden, ist sowas wie Mood Management, also dass wir eine Stimmung erreichen wollen oder eine Stimmung halten wollen und uns deswegen gezielt Medienangebote wie zum Beispiel Musik raussuchen. Und früher hat das vielleicht bedeutet, dass wir ein bestimmtes Album gehört haben oder uns ein bestimmtes Album rausgesucht haben. Und heute ist das vielleicht eher, wir wenden uns einer bestimmten Playlist zu. Und das kann man auch nochmal spezifizieren. Also es gibt Menschen, die dann ihre eigene Playlist wählen wollen, die sie selber zusammengestellt haben und für sich selber beschlossen haben, das ist die Playlist, die mich vielleicht am glücklichsten macht oder die mich am meisten motiviert für die Arbeit zum Beispiel. Es gibt aber auch Menschen, die dann sagen, okay, ich nehme einfach die Playlist, die ein Redakteur mir vorgeschlagen hat auf dem Streaming-Anbieter meiner Wahl, oder aber ich nehme eine algorithmusbasierte Playlist, die kennt mich sogar schon ein bisschen, die hat schon ein bisschen mein Hörverhalten gelernt und die kann dann die Musik entsprechend auf meine Stimmung vielleicht anpassen, auf die Situation anpassen und greift eben auf meine Lieblingsgenres auch zu.
Das sagt Dr. Nicolas Ruth von der University of London, Musikpsychologe, über das Stimmungsmanagement bei Playlists. Also im Prinzip ist es dasselbe wie in den 80ern, glaube ich. Also wenn ich das jetzt mal auf mein Mixtape übertrage, ich wollte mich in meiner Traurigkeit, dass ich unglücklich verliebt war und mich keiner wollte, wollte ich mich weiter suhlen und dann habe ich diese ganzen Liebesballaden aufs Tape.
Ja, da wäre es interessant, wie lang eigentlich denn die Ideallänge für ein Mixtape ist. Weil man will ja jetzt nicht, auch du hast dich wahrscheinlich nicht 5 Stunden lang in deinem,
nein,
in deinem Unglück
gesuhlt. Nach 90 Minuten war dann doch Schluss.
Aha, okay, also
zwei Seiten, 45 Minuten. Genau. Die 120er habe ich nicht genommen, die waren schlecht von der Qualität. Ja. Lass uns nochmal einen Schlenker zur Generation Spotify machen. Wir haben das früher aufs Mixtape gemacht, was Physisches in der Hand. Wir haben das von Platten runtergenommen oder von CDs dann schon oder von anderen Tapes wie du. Also das, was wir da hatten, konnten wir verwenden. Heute haben wir 1 Million Songs zur Auswahl. Macht das was mit dir oder verändert das dein Verhalten, wenn du bestimmte Sachen hören willst?
Bei mir?
Mhm.
Also es ist alles immer da, ja. Gut, jetzt bin ich ja schon eine ganze Weile hier Redakteur. Es ist sowieso immer alles da gewesen, weil wir eigentlich alles haben. Also ich meine, wir haben hier ein Archiv, das natürlich auch an Spotify, das ist genauso groß. Also insofern, ich habe immer alles im Angebot. Aber nee, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt mit meiner Auswahl, dass das Angebot mich jetzt irgendwie überfordert oder so. Also weil ich weiß natürlich auch, was ich mag. Und welche Stilistik ich mag. Ich weiß relativ schnell, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Oder?
Ja, ich habe die Vanessa Kieninger vom Ding, von unserem Jugendradio.
Die sind ja damit aufgewachsen.
Ist ja, von der wollte ich das wissen.
Ich bin auf jeden Fall überfordert. Also es ist Fluch und Segen in einem. Also einerseits ist es natürlich super, dass du wirklich alles hören kannst, was dir gerade in den Sinn kommt. Ne? Aber auf der anderen Seite geht halt auch irgendwie was verloren von diesem Reiz, was Besonderes zu hören, weil das Angebot ist halt einfach zu groß. Und man neigt tatsächlich auch dazu, Songs einfach zu vergessen. Du hättest niemals einen Song vergessen, der auf deinem Mixtape oder auf deiner gebrannten CD war. Die waren dir heilig. Und heute ist es irgendwie so, dass es wahnsinnig beliebig ist, ne?
Ja, obwohl man vergisst auch ein paar. oder?
Von den Mixtapes. Aber grundsätzlich gebe ich ihr recht.
Ja, ja, klar.
Die Wertschätzung für das, was du mal physisch nur gehabt hast und was du, wo du Hirnschmalz und Emotionen reingepackt hast, was da drauf war, das ist dir schon näher als eine Auswahl von 10 Millionen Songs auf dem Streamingdienst.
Ja, ja. Und was sie gesagt hat, mit Musik wird beliebiger, ist natürlich auch dahingehend richtig, dass die Plattenfirmen natürlich auch quasi algorithmisch produzieren. Mhm. Das heißt, es gibt das Genre Singer-Songwriter. Und da habe ich ehrlich gesagt als Redakteur heutzutage manchmal Probleme, die auseinanderzuhalten. Die sind vom Sound so ähnlich produziert und vom Melody-Writing so ähnlich produziert, dass ich gar nicht den Unterschied erkenne. So, und dann gibt's natürlich den Deutschrap. Und da kann ich dann den Deutschrapper auch nicht mehr auseinanderhalten. Ja, und das ist irgendwie, das ist vielleicht das, was ich meine, es wird immer beliebiger, dass die Genres immer ausdifferenzierter sind, aber in sich immer ähnlicher werden.
Also ich mache einen Strich drunter und nehme mir eine Sache vor. Ich versuche mich bei meinem Musikgenuss, meinem ganz privaten, ein bisschen einzuschränken, ja, also mich ein bisschen zu fokussieren und vielleicht gelingt mir dann, dass das wieder so ein bisschen was von diesem alten Mixtape 80er Gefühl wieder zurückzuholen. Also das, was ich da habe, stärker zu wertschätzen. Das nehme ich mir vor. Punkt.
Ja, ich nehme mir vor, erstens mal wieder versuchen, mir eigene Zusammenstellungen zu machen, wo ich versuche, von meiner Radiodenke ein bisschen wegzukommen. Für mich ganz persönlich. Und das andere ist, ich höre mal wieder Alben. Weißt du? Also Alben von einem Künstler. Zum Beispiel hast du gerade Joe Jackson. Dieses Album, wo der letzte Titel drauf war. Ja. Da ich mir gerade, als ich das
Body gehört, and Soul gesagt, heißt das.
Genau, das Body and Soul, ein legendäres Album. Es gibt auch, der hat lustige Alben gemacht. Kennst du Jump and Jive?
Ja, ich kenne ja? die alle.
Okay, das höre ich mir, glaube ich, nochmal am Stück an. Alles hintereinander, weil das war ein super Album.
Weißt du, wir arbeiten
es
ja oft.
Das ist jetzt nicht Mixtape, aber nein.
Wir arbeiten ja oft die Unterschiede auch in unseren musikalischen Geschmäckern raus. Mhm. Und ich stelle mit Vergnügen fest, dass wir uns jetzt auf eine Platte geeinigt haben, die wir beide zu Hause hören.
Ja,
Body and Soul von George Jackson. Happy Ending. Welche tollen Erinnerungen habt ihr an eure 80er Mixtapes? Vielleicht habt ihr noch Kassetten irgendwo in Kisten rumliegen. Gerne mal rausholen. Erzählt uns eure Geschichten. Wie hört ihr heute Musik? Feedback, gerne Kritik und Lob per Mail an die80er@swr1.de.
Die 80er, der Musikpodcast.